Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Predigt kommt heute aus Josua Kapitel 16, die Verse 1 bis 17, 18. Schlagt bitte eure Bibel mit mir auf und ich bitte die Gemeinde für das Lesen von Gottes Wort, sich zu erheben. Ich werde nicht alle Verse lesen, ich werde immer die Verse überspringen, wo die Grenzen geschildert werden, aber ich gebe immer, sag immer an, wo wir dann sind. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Josua Kapitel 16, Vers 1. Und das Los kam heraus für die Söhne Josefs von Jordan von Jericho an, beim Wasser von Jericho nach Osten, die Wüste, die von Jericho auf das Gebirge von Bethel hinaufsteigt. Und die Grenze lief von Bethel nach Luz und ging hinüber zur Grenze der Akiter nach Ataroth. Und sie stieg nach Westen hinab zur Grenze der Jafletiter, bis an die Grenze von unter Bethhoron und bis Geser. Und ihr Ende war zum Meer hin. So erhielten die Söhne Josefs, Manasse und Ephraim ihr Erbteil. Weiter bei Vers 10. Aber sie vertrieben die Kanaaniter nicht, die in Geser wohnten, und die Kanaaniter haben inmitten von Ephraim gewohnt bis auf diesen Tag. Und sie wurden fronpflichtig. Und das Los kam heraus für den Stamm Manasse, denn er war der Erstgeborene Josefs. Für Machir, den Erstgeborenen Manasses, den Vater Gileads, weil er ein Kriegsmann war, wurde ihm Gilead und Bassan zuteil. Und es kam heraus für die übrigen Söhne Manasses nach ihren Familien, für die Söhne Abiesers und für die Söhne Heleks und für die Söhne Asriels und für die Söhne Sichems und für die Söhne Hefers und für die Söhne Shemidas. Das waren die Kinder Manasses, des Sohnes Josefs, die männlich nach ihren Familien. Und Zelophchad, der Sohn Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Machirs, des Sohnes Manasses, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Und dies sind die Namen seiner Töchter: Machla und Noah, Kochla, Milka und Tirza. Und sie traten herzu vor Eliezer, dem Priester, und vor Josua, den Sohn Nuns, und vor den Fürsten und sprachen: Der Herr hat Mose geboten, uns sein Erbteil unter unseren Brüdern zu geben. Und er gab ihnen nach dem Befehl des Herrn ein Erbteil unter den Brüdern ihres Vaters. Und so fielen Manasse 10 Anteile zu, außer dem Land Gilead und Bassan, das jenseits des Jordan liegt. Denn die Töchter Manasses erhielten ein Erbteil unter seinen Söhnen. Das Land Gilead aber wurde den übrigen Söhnen Manasses zuteil. Wir lesen weiter Vers 12. Aber die Kinder Manasse vermochten, diese Städte nicht in Besitz zu nehmen. Und die Kanaaniter wollten in diesem Land bleiben. Und es geschah, als die Kinder Israel erstarkten, da machten sie die Kanaaniter fronpflichtig, aber sie vertrieben sie keineswegs. Und die Kinder Josefs redeten zu Josua und sprachen: Warum hast du mir nur ein Los und eine Meschschnur als Erbteil gegeben, da ich doch ein zahlreiches Volk bin, soweit der Herr mich bis jetzt gesegnet hat? Und Josua sprach zu ihnen: Wenn du ein zahlreiches Volk bist, so zieh in den Wald hinauf und rode dort im Land der Perisiter und der Rephaim, wenn dir das Gebirge Ephraim zu eng ist. Und die Kinder Josefs sprachen: Das Gebirge reicht für uns nicht aus, und bei allen Kanaanitern, die im ebenen Land wohnen, sind eiserne Wagen, bei denen die in Beth-Shean und seinen Tochterstädten an, bei denen die im Tal Israel wohnen. Da sprach Josua zum Haus Josef, zu Ephraim und zu Manasse und sagte: Du bist ein zahlreiches Volk und du hast eine große Kraft. Nicht ein Los sollst du haben, sondern das Gebirge soll dir zuteil werden. Da es ein Wald ist, so rode ihn. Und seine Ausläufer sollen dir gehören. Denn du wirst die Kanaaniter vertreiben, wenn sie auch eiserne Wagen haben und wenn sie auch stark sind. Das ist Gottes irrtumsloses und unfehlbares Wort, empfangt es als solches. Ihr dürft euch setzen. Zum Beginn einige wichtige Anhaltspunkte, damit wir gedanklich diesen Abschnitt heute einordnen und besser verstehen können. Wir befinden uns gerade im Buch Josua bei der Aufteilung des Landes Kanaan unter den 9,5 Stämmen Israels. Wieso 9,5? Weil in Kapitel 17, Vers 1 bis 2 haben wir gelesen, dass der halbe Stamm Manasse jenseits des Jordan schon sein Erbteil bekommen hatte, mit Ruben und Gad. Vor 2 Wochen haben wir uns angeschaut, wie der Stamm Juda auf Josua zukam und ihr Erbteil bekommen hatten. Ihn quasi gefragt haben, gib uns unser Erbteil. Das war der Fokus auf Kaleb, aber es beinhaltete den ganzen Stamm Juda. Wir haben bisher auch gesehen, dass das Erbteil über das Los entschieden wurde. Damit sollte allen klar sein, nicht Josua ist die letzte Instanz, der jedem Stamm das austeilt, sondern es kommt von dem Herrn. Wir haben bisher auch gesehen, dass das verheißene Land, welches Israel als Erbteil bekommen hat, ein Geschenk war von Gott. Es gehörte zum Segen, den er Abraham verheißen hatte und alle seine Nachkommen nach ihm. Es war nicht etwas, das Israel verdient hatte, weil sie so ein gutes Volk sind oder irgendwas Starkes geleistet haben. Ganz im Gegenteil, Israel hat es geschafft, immer wieder zu zeigen, dass sie dieses Land gar nicht verdienen. Gott gibt ihnen dieses Land und nimmt es anderen weg, weil die anderen Nationen das Maß der Sünde vollgemacht haben und jetzt Gottes Gericht durch das Volk Israel empfangen. Das Volk sollte daher alle aus diesem Land vertilgen. Alle, die im Land Kanaan wohnten, sollten ausgerottet werden. Die Menschen, die das Land bekommen, also das Volk Israel, sind solche, die durch Glauben dieses Land empfangen. Sie vertrauen Gott und somit gelten sie als Gerechte. Die ganze Geschichte Israels dient als Beispiel für uns, das, was geistlich stattfindet. Gott gibt seinen Segen allen, die wie Abraham, der sein Land verlassen hatte und ein Land von Gott bekommen hat, auch mittels ihren Glaubens ihre Gerechtigkeit nicht in sich selbst suchen, sondern auf Jesus Christus vertrauen. Den Segen, den Gott Abraham verheißen hatte, war etwas viel Besseres als das Land, das ihm verheißen wurde, welches er nicht einmal zum Besitzen gekommen ist. Das Land dient als Beispiel für die Ewigkeit mit Gott, Gott selbst zu besitzen. Wie es in Hebräer 11, Vers 10 steht oder beschrieben wird, dass Abraham seine Hoffnung oder seinen Blick richtete auf die Stadt, dessen Baumeister Gott ist. Seine Nachkommen, um dieses Beispiel vom Land auszubauen, leben quasi hier auf Erden als solche, denen so eine Ewigkeit erwartet. Und somit standen sie in der Verantwortung, ihr Vertrauen auf Gott zu setzen und im Glauben das Land in Besitz zu nehmen. Dass sie dieses Land bekommen würden, war ein Segen Gottes. Jedoch, wie gehen sie mit diesem Segen um? Würden sie alles machen, was der Herr ihnen geboten hat und von ihnen verlangt? Gott hat uns reichlich gesegnet in Christus und wir werden uns gleich anschauen, wie das genau aussieht. Jedoch bleibt die Frage für dich und mich, wie gehen wir mit dem Segen um, den Gott uns in Christus gibt? Nehmen wir ihn im Glauben an oder legen wir ihn zur Seite und schätzen ihn nicht für das, was er ist? Und verachten ihn damit. Und wo wir zu schnell von uns meinen, dass wir im Gegensatz zu Israel den Segen Gottes im Glauben empfangen, lass uns nicht sie in unseren Herzen verurteilen. Darum lautet das Thema der Predigt heute, wie gehst du mit dem Segen Gottes um? Und wir wollen uns folgende 3 Punkte von diesen 2 Kapiteln anschauen. Zuerst den Segen unter Punkt 1 und dann die Reaktion darauf, die Punkte 2 und 3. Also erstens, der unverdiente doppelte Segen. Zweitens, durch Unglauben den Segen verachtet. Und drittens, durch Glauben den Segen empfangen. Fangen wir mit den unverdienten doppelten Segen an. Etwas, das wir zum Beginn der Aufteilung des Landes nicht uns angeschaut haben, war die Reihenfolge, welches Stamm zuerst welches Gebiet bekommt. Wir sind einfach durchgestartet. In diesen Kapiteln heute wird jedoch ein Fokus drauf gelegt und es wird thematisiert. Und darum ist es, glaube ich, auch angebracht, dass wir kurz uns das anschauen. Ich denke, es ist uns allen bekannt, dass früher und besonders zur Zeit der Bibel der Erstgeborene eine besondere Stellung hatte. Und damit bekam er auch einen besonderen Erbteil. Heute wird eher auf Gleichheit geachtet, dass jeder genau den gleichen Teil bekommt. Wenn jemand etwas mehr bekommt als den anderen, dann weil Vater oder Mutter den einen oder den anderen bevorzugt hat. Aber es hat nichts mit Reihenfolge von der Geburt zu tun. Aber damals war es anders. Damals war der Erstgeborene besonders. Und daher bekam er auch einen besonderen Erbteil, einen doppelten Erbteil. Also wie stellt man sich das vor? Ich stelle vor, 5 Geschwister. Und dann wird das Land, das als Erbe gegeben wird, in 6 Teilen aufgeteilt. Und der Erstgeborene würde 2 von diesen Teilen bekommen. Und alle anderen würden jeweils einen Teil bekommen. Also 4 von denen haben nur einen Teil und der Erstgeborene hat 2 Teile. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch die Reihenfolge von den Söhnen Jakobs auswendig kennen. Besonders, weil Jakob 2 Frauen hatte, Lea und Rahel, und dann noch die Mägde von den Frauen als Nebenfrauen. Also es waren 4 Frauen, die Jakob Kinder gaben. Wichtig aber ist, wer der Erste ist. Und dieser war Ruben von Lea. Aber bei der Auflistung oder Aufteilung des Landes Kanaan wird er nicht zuerst behandelt. Genauer gesagt, für das Land Kanaan wird er gar nicht berücksichtigt. Er hatte ja mit Gad und dem halben Stamm Manasse östlich vom Jordan schon sein Teil geerbt. Aber auch wenn Ruben westlich vom Jordan im Land Kanaan etwas bekommen würde, hätte er sein Recht als Erstgeborener nicht bekommen. Er hatte nämlich gesündigt, indem er mit der Nebenfrau seines Vaters geschlafen hatte und darum sein Erstgeburtsrecht verlor. Das durfte ein Vater quasi machen, den Erstgeburtsrecht wegnehmen, wenn er einen tüchtigen Grund dafür hatte. Und Jakob hatte hier einen tüchtigen Grund. Der Vater war dann frei, dieses Erbteil, das Erstgeburtsrecht, zu verteilen und zu geben, wie er wollte, wem er es wollte. Dieser wurde nämlich dann auf 3 Leute verteilt. Streng genommen 2, aber das erkläre ich gleich. Lesen wir dazu 1. Chronik 5, Verse 1 bis 2. 1. Chronik 5, die Verse 1 bis 2. Und die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, er war nämlich der Erstgeborene, aber weil er das Lager seines Vaters entweihte, wurde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs, den Söhnen Israels gegeben. Doch ohne, dass dieser im Geschlechtsregister als Erstgeborener verzeichnet wurde. Denn Juda war mächtiger unter seinen Brüdern, sodass von ihm der Fürst kommen sollte. Aber das Erstgeburtsrecht fiel Josef zu. Also das Erbteil oder das Erstgeburtsrecht wurde quasi aufgeteilt. Juda bekam den führenden Aspekt. Also von ihm würde der König, das königliche Geschlecht abstammen. Josef bekam den doppelten Anteil, also den doppelten Segen, der mit dem Erstgeburtsrecht kommt. Und Levi bekam den priesterlichen Aspekt. Das haben wir uns, glaube ich, einige Predigten zuvor angeschaut, dass Levi quasi die Erstgeborenen des ganzen Volkes repräsentiert, die für den Herrn abgesondert wurden. Aber warum bekamen Juda und Josef die Erbteile? Juda ist eigentlich der 4. in der Reihenfolge. Nach Ruben kommt nämlich Simeon und Levi. Jedoch, diese haben sich auch diesen Teil des Erbrechts oder Erstgeburtsrecht disqualifiziert, weil sie im Zorn die Schandtat, die an ihre Schwester getan wurde, rächten und damit Leute umgebracht hatten. Und somit war Juda tatsächlich der Nächste in der Reihenfolge. Aber wieso Josef? Josef war der Erstgeborene der Frau Jakobs, die er liebte. Die Rahel. Und darum bekam er das Doppelte. Es war rein aus dem Grund, weil Jakob die Rahel liebte. Und wir kennen es ja auch von der Geschichte von Josef zu seiner Lebzeit, vor er nach Ägypten verschleppt wurde, dass er der Lieblingssohn vom Jakob war. Ja, Josef hatte auch das Volk Israel aus der Hungersnot errettet, aber primär war es die Liebe, die dazu führte, dass Jakob Josef diesen Segen gab. Also der Stamm Josef bekam den Segen auf Umwegen. Jedoch wird in diesem Kapitel Ephraim und Manasse behandelt. Und hier sehen wir wieder etwas Ungewöhnliches. Kapitel 17, Vers 1 macht uns darauf aufmerksam. Und das Los kam heraus für den Stamm Manasse, denn er war der Erstgeborene Josefs. Also die Erzählung macht irgendwie deutlich, hier ist etwas komisch, dass zuerst Ephraim behandelt wurde, vor Manasse behandelt wird. Und der Grund, weshalb dieser Vers hier steht, ist, weil es uns wieder darauf aufmerksam machen will, von der Begebenheit, die wir in der Schriftlesung heute gehört hatten. Er erinnert sich, das, was Jakob damals tat, als Josef seine beiden Söhne vor ihm brachte. Und er stellte die beiden Söhne vor dem Jakob hin, dass Jakob in seinem Alter nur seine Hände ausstrecken müsste und sie segnen müsste. Aber stattdessen tut Jakob seine Hände kreuzen und segnet Ephraim mit dem Erstgeburtsrecht und Manasse nicht. Josef will ihn korrigieren und der Rest der Geschichte kennen wir. Also wir haben bis jetzt gesehen, wie der Segen des doppelten Erbteils auf Umwegen auf Josef kam. Vollkommen unverdient. Und auch, wie anders als wir es sonst erwarten, wie anders als wir Menschen es erwarten, das Erstgeburtsrecht auch unverdient auf Ephraim kam statt auf Manasse. Ist das nicht den Weg, den Gott oft in der Bibel geht? Selbst in Bezug auf uns lesen wir, was in 1. Korinther 1, 26 und 29 steht. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schande zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Oder lesen wir es in Jakobus 2, Vers 5 steht, hört, meine geliebten Brüder, hat Gott nicht die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Also Gott geht oft den Weg, den wir Menschen nicht gehen würden. Wir schauen auf die erste Geburt, wir schauen auf Stellung und auf Verdienste, aber Gott geht einen anderen Weg. Und der Segen kam nicht nur auf Umwege über Josef, auf Ephraim, sondern es war ein doppelter Segen. Und ich hoffe, dass ihr mir jetzt folgen könnt, versucht jetzt ganz gut aufzupassen. Josef wird oft als Typ von Christus betrachtet. Ein Typ im Alten Testament ist eine Sache oder eine Person, die auf Christus hinweist. Christus ist dann der Antityp. Und mit Antityp ist gemeint, dass er nicht ein Typ auf etwas anderes ist, sondern er ist das echte Gegenstand. Und so können wir auch vom Neuen Testament oft ins Alte gehen und schauen, was Gott alles gebraucht hat, um sein Volk darauf aufmerksam zu machen, auf Sachen, die schwer zu begreifen sind, die nicht einfach sind zu beschreiben, dass der Verstand nicht einfach kapiert. Wenn wir also das Leben von Josef und Jesus gegenüberstellen, sieht man viele Parallelen. Ich werde jetzt nicht alle auflisten, es gibt richtig viele. Beide von denen hatten neidische Brüder. Beide wurden abgelehnt, beide wurden von Weisheit gekennzeichnet, beide wurden mit Silber verkauft oder verraten. Beide wurden ohne Grund angeschuldigt. Josef galt als Erhalter des Lebens. Jesus ist das Leben. Ich weiß es nicht, ob ihr schon ahnt, in welche Richtung das geht. Josef war der Empfänger des doppelten Segens. Durch Jesus bekommen wir einen doppelten Segen. Und eine Stelle, die uns darauf hinweist, ist Jesaja Kapitel 61, die Verse 1 bis 11. Und ich möchte es lesen, die ganzen Verse lesen, damit wir es besser verbinden können, wie es auch auf uns bezieht. Jesaja Kapitel 61, Verse 1 bis 11. Der Geist des Herrn, des Herrschern, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden und den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihren Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eine betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm, die Wiederherstellung Israel im messianischen Reich, und sie werden die uralten Trümmer aufbauen und wieder aufrichten, was von Zeiten zerstört worden ist, sie werden die aufbauen und wieder aufrichten, verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht in Trümmern lagen. Fremde werden dastehen und euer Vieh weiden, und Ausländer werden eure Bauern und eure Weingärten sein. Ihr aber werdet Priester des Herrn heißen, und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ihr werdet den Reichtum der Nationen genießen und in ihre Herrlichkeit eintreten. Die erlittenen Schmach wird euch doppelt vergolten, und zum Ausgleich für die Schande werden sie frohlocken über ihr Teil, denn sie werden in ihrem Land ein doppeltes Erbteil erlangen, und ewige Freude wird ihnen zuteil. Denn ich, der Herr, liebe das Recht und hasse frevelhaften Raub. Ich werde ihnen ihren Lohn getreulich geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Man wird ihren Samen unter den Heiden kennen und ihre Sprösslinge inmitten der Völker. Alle, die sie sehen, werden anerkennen, dass sie im Samen sind, den der Herr gesegnet hat. Ich freue mich sehr in dem Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Denn gleich wie das Erdreich sein Gewächs hervorbringt und ein Garten seinen Samen sprossen lässt, so wird Gott, der Herr, Gerechtigkeit und Ruhm hervorsprossen lassen vor allen Heidenvölkern. Ich weiß nicht, ob euch der Anfang bekannt vorkam. Das war der Teil, den Jesus in der Synagoge vorlas, als er die Schriftlesung hatte. Und er bezieht es sich damals auf ihn, dass er gekommen ist, um das alles zu erfüllen. Aber unser Schwerpunkt ist Vers 7. Dieser doppelten Erbteil, das, was doppelt vergolten wird. Durch Jesus Christus bekommen wir diesen doppelten Erbteil. Wir bekommen diesen doppelten Segen, indem wir mit ihm vereint werden. Wir haben Jesus Christus nicht nur erstens zu unserer Rechtfertigung, sondern auch zweitens zu unserer Heiligung. Also der doppelte Segen, Rechtfertigung und Heiligung. In Jesus Christus haben wir so viel mehr als das, was das Volk im Alten Testament hatte. Ihnen wurden die Aussprüche Gottes anvertraut, wie Paulus es in Römer Kapitel 2, Vers 3 schreibt. Wir haben Jesus Christus selbst. Der Hebräerbriefschreiber macht es auch deutlich in den ersten drei Versen in Kapitel 1. Nachdem Gott in den vergangenen Zeiten durch den Propheten geredet hat, hat er zu uns in seinem Sohn geredet, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens ist. Also Jesus Christus ist viel besser als das, was sie im Alten Testament hatten. Das, was auf Jesus Christus hindeutete, hinwies. Und wir haben das alles jetzt in unserer Vereinigung mit Jesus Christus. In Epheser Kapitel 1 ab Vers 3 und 2. Petrus Kapitel 1 ab Vers 3 geht auch auf diesen Segen ausführlich drauf ein. Epheser sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Und 2. Petrus, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welchen er uns überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit wir durch dieselbe göttliche Natur teilhaftig werden. Ich glaube, ich hätte es nicht anders beschreiben können. Wir merken es auch in diesen 2 Abschnitten. Beide Apostel können nicht aufhören, einen Punkt an diesem Satz zu setzen. Der Satz geht einfach weiter und weiter. Wir haben einen wunderbaren Segen empfangen. Wie wird es um dein Herz, wenn du das hörst? Begreifst du, dass du als Kind Gottes, dass dir dieser Segen zusteht? Dieser doppelte Segen? Es steht dir nicht nur zu, sondern du hast ihn schon in deine Vereinigung mit Christus. Als er dich mit dem Vater versöhnte und sagte, mit dir teile ich mein Erbteil. Die Frage, die ich dir heute stelle, ist, wie gehst du mit diesem Segen um? Wie gehst du damit um? Nimmst du diesen Segen im Glauben? Oder verachtest du ihn durch deinen Unglauben? Und so kommen wir zu dem 2. Punkt und wir wollen uns zuerst anschauen, wie wir durch Unglauben diesen Segen verachten können. In diesen 2 Kapiteln, wie wir gesehen haben, wird der Stamm Josef behandelt. Kapitel 16 beginnt mit Josef als ein Stamm und Kapitel 17 endet mit Josef als ein Stamm. Dazwischen würden Ephraim und Manasse behandelt. Jeweils werden ihre Grenzen beschrieben und dann eine kleine Bemerkung bezüglich der Kanaaniter. Also ihr könnt es euch vorstellen, man beginnt mit dem Stamm Josef, dann Ephraim und Manasse, die Grenzen, die Kanaaniter und wieder der Stamm Josef. Aber guckt man genauer hin, sind sie nicht ganz gleich. Was ist anders bei der Beschreibung der Kanaaniter zwischen Ephraim und Manasse? Von Ephraim steht Kapitel 16, Vers 10, sie vertrieben die Kanaaniter nicht. Von Manasse steht in den Versen 12 bis 13 am Ende, sie vertrieben sie keineswegs. Es ist eine Steigerung. Von nicht vertreiben zu nicht hinaustreiben zu wollen. Also wollen kam jetzt in den Versen oder in das, was ich beschrieben habe von Manasse, nicht vor. Warum verwende ich jetzt, dass sie nicht die Kanaaniter hinaustreiben wollten? Weil die 2 Verse 12 und 13 Kapitel 17 die Situation folgendermaßen schildern. Zuerst vermochten sie nicht, die Städte in Besitz zu nehmen, die davor beschrieben wurden. Aber dieses Nichtvermögen ist nicht, dass sie keine Kraft hatten. Weil auch als sie stärker wurden, haben sie sie nicht hinausgetrieben oder vertilgt, sondern sie haben sie thronpflichtig gemacht. Sie waren nicht bereit, dieses Volk, die Kanaaniter, hinauszutreiben. Und zweitens, die Kanaaniter wollten nicht. Aber dieses Nicht-Wollen ist im Hebräischen eigentlich ein sich untertan machen. Also sie sagen, wir wollen hier bleiben, also wir wollen am Leben bleiben, darum sind wir bereit, alles zu machen, was ihr von uns verlangt. Und das war letzten Endes, dass sie thronpflichtig wurden. Also können wir es folgendermaßen zusammenfassen. Der Stamm Ephraim und Manasse in dem doppelten Segen, den sie bekommen haben, haben auch Gebiete bekommen, wo die Kanaaniter noch wohnten. Und sie sollten sie vertilgen. Aber sie sind nicht bereit, die Kanaaniter zu vertreiben und sind somit Gott gegenüber ungehorsam. Johannes Calvin sieht hier, und ich würde ihm auch zustimmen, indem die Israeliten die Kanaaniter thronpflichtig machen, sowohl Ephraim als auch Manasse, sind sie bedacht, sich einen Vorteil zu schaffen. Sie wollen Gewinn schaffen, indem sie andere Leute für sie arbeiten lassen. Diese Faulheit in Bezug auf Arbeit zeigt aber nur ihre Faulheit in Bezug Gottes Geboten nachzukommen. Wofür sie im Grunde fragen, ist, gib uns mehr von dem Gebiet, wo die Feinde schon vertrieben sind. Weil wir haben keinen Bock, mit den Kanaanitern weiter zu kämpfen. Und schaut, wie sie das machen, wie sie als ein Stamm vor Josua kommen. Ihr bemerkt, sie sprechen nicht von der Wir-Form, sondern von der Ich-Form. Sagen in Vers 14, da ich ein zahlreiches Volk bin, soweit der Herr mich bis jetzt gesegnet hat. Also eigentlich sind es ja Manasse und Ephraim, die vor Josua kommen. Sie hätten sagen sollen, wir sind ein zahlreiches Volk. Wie genau diese Argumentation aufgeht und wie das funktioniert, dass sie dadurch mehr bekommen würden, dafür haben wir jetzt nicht Zeit, darauf einzugehen. Aber worauf ich euch aufmerksam machen will, ist, dass sie einen Anspruch erheben auf etwas, weil sie ja zu faul sind, dem Gebot Gottes nachzugehen. Jetzt angesichts dieser zwei Sachen, dass Ephraim und Manasse einen doppelten Segen bekommen und dass sie nachlässig sind, den Geboten Gottes nachzukommen, ist ihre Beschwerde in Vers 14 eigentlich nichts anderes als dreist. Unverschämt dreist. Lass uns nicht vergessen, Josua ist nicht derjenige, der verantwortlich ist, für wie viel jeder bekommt. Es wurde über das Los entschieden. Also beschweren sie sich letzten Endes gegen Gott, dass er nicht gerecht ist. Was es noch schlimmer macht, ist, dass sie sogar den Segen, den Gott ihnen gegeben hat, als Grundlage nutzen, um ihre Beschwerde zu untermauern. Gott hat uns gesegnet und uns zu einem so großen Volk gemacht, darum gib uns mehr Land. Wo jedoch der Segen, den Gott ihnen gegeben hat, ein zahlreiches Volk, dazu dienen sollte, dass sie in der Lage wären, die Kanaaniter hinauszutreiben. Was sollten jetzt die anderen Stämme denken, wenn sie jetzt hören, wie Ephraim und Manasse diese Beschwerde bringen? Wenn Ephraim und Manasse so ein zahlreiches Volk sind und sie es nicht schaffen, die Kanaaniter hinauszutreiben, wie sollen wir es schaffen, die doch viel kleiner sind? Und somit entmutigen Ephraim und Manasse das restliche Volk, dass sie auch das Land als Besitztum nehmen. Es wird uns nicht überraschen in Kapitel 18, dass Josua dann sich beschwert, dass das Volk nicht bereit ist, ihr Erbteil anzutreten. Sie zeigen kein Gottvertrauen. Sie sehen nicht das Land, das Gott ihnen schon gegeben hat, wo die Kanaaniter noch wohnen, als Gebiete, die sie erobern können, sondern sie verachten es, als hätte Gott es ihnen gar nicht gegeben. Das ist ganz anders als Kaleb, dem wir im Kapitel 14 und 15 gesehen haben, der gesehen hat, das Land, das noch nicht erobert war, und gesagt hat, ich gehe hin und erobere noch das übrige Land. Es würde keiner von uns sagen, dass wir so dreist sind in Bezug auf unseren Glaubensleben. Aber lasst uns nicht zu schnell von unserem hohen Ross auf den Stamm Josef hinabschauen. Denken wir nicht manchmal, Gott ist nicht gerecht in das, was er uns anvertraut? Es ist zu viel Arbeit, zu viele Aufgaben? Kann es sein, dass wir darauf bedacht sind, für uns selbst ein gutes, angenehmes Leben zu führen, statt dem nachzukommen, wofür Gott uns beauftragt hat? Denken wir nicht oft, wenn Gott uns segnet, dann dürften wir keine Schwierigkeiten erleben? Dann sollte eigentlich alles klappen, so wie es klappen sollte? Neigen wir nicht dazu, auf die momentane Situation zu schauen und zu beschweren, dass wir nicht, was wir nicht haben, statt in den Aufgaben, in denen Gott uns stellt, treu weiterzukämpfen? Beschweren wir uns nicht manchmal, dass Gott uns nicht genug segnet, wenn es aber jetzt an der Zeit ist, Gott zu vertrauen? Im Kern, was wir sagen, wenn wir trotz des Segen Gottes uns beschweren, ist, Gott, du bist so gut zu mir, aber nicht gut genug. Wir beginnen, statt dankbar zu sein, Ansprüche zu erheben. Statt abhängig zu sein von Gott, uns selbst zu behaupten. Und wisst ihr, was wir in diesen Momenten vergessen? Gott ist uns nicht verpflichtet, einen einzigen Segen zu geben. So wie die Erbschaft auf Umwegen zum Stamm Josef kam, so wie Gott Ismael, sondern Isaak den Erbe der Verheißung setzte, und nicht Esau, sondern Jakob den Segen gab, und Ephraim und nicht Manasse, so ist seine Gnade zu uns gekommen, ohne dass wir es verdient haben. Wir sind gerettet aus Gnade allein. Eigentlich verdienen wir den Segen Gottes nicht. Nein, wir verdienen den Fluch. Aber durch Jesus Christus fließt uns ein doppelter Segen zu. Und darum sollte dieser Segen, dieser doppelte Segen, die Rechtfertigung dazu führen, dass wir Gott vertrauen und wissen dürfen, unsere Umstände bedrohen nicht unsere endgültige Sicherheit. Und der Segen der Heiligung sollte dazu führen, dass wir wissen, dass unsere Herausforderungen unseren geistlichen Wachstum fördern und nicht gegen uns wirken. Und damit wir das nicht vergessen, dass dieser Segen durch den Glauben zu uns gekommen ist und rein Gnade ist, finden wir die Begebenheit von den Töchtern Zelophrads mittendrin zwischen Ephraim und Manasse. Somit kommen wir zum dritten Punkt: durch Glauben den Segen empfangen. Diese Geschichte von den Töchtern Zelophrads kommt 4-mal vor in der Bibel. Manchmal knapper erzählt, manchmal ein bisschen ausführlicher. Und um die ganze Geschichte zu verstehen, könnt ihr gern nachlesen in 4. Mose 27, da ist die ausführliche Begebenheit beschrieben. Und zwar kommen die Töchter Zelophrads, vor sie überhaupt in das Land Kanaan eingegangen sind, kommen zu Mose und merken, wenn wir dann in dem Land sind und das Erbe ausgeteilt wird, dann bekommt unser Vater kein Erbteil, weil er tot ist und er hat nur Töchter. Normalerweise ging das Erbteil ja immer über die Söhne. Und damals hatte Gott dann natürlich durch Gesetzgebung auch es so gerichtet, dass die Töchter auch zuerst erben, vor das Erbteil jemandem anders gegeben wurde. Aber das Interessante ist, dass die Töchter Zelophrads diesen Anspruch machen, bevor sie überhaupt den Jordan überquert hatten. Sie vertrauen Gott, dass er ihnen dieses Land geben wird und nehmen jetzt schon Schritte, um diesen Glauben auch zu zeigen. Sie wussten, dass wenn dieses Land ausgeteilt wird, der Name ihres Vaters ausgetilgt sein wird, für immer, aus dem Geschlechtsregister weg, wenn sie jetzt nicht intervenieren würden. Und es ist wahrscheinlich, sie sind nicht auf sich bedacht. Sie sagen nicht, uns wird ein Erbteil entgehen. Nein, sie sind bedacht, dass der Name ihres Vaters erhalten bleibt. Und dadurch zeigen sie ihren Glauben. Und in diesem Kapitel, gerade hier zwischen zwei Stämme, die nicht Gott vertrauen und gehorsam sind, wird Gott oder erinnert uns Gott an das, was die Töchter Zelophrads taten, um ihren Glauben zur Schau zu stellen. Um uns daran zu erinnern, dass es allein durch Glauben geht, dass wir diesen Segen, den Gott uns gegeben hat, auch anwenden in unserem Leben. Und Gott kennt unsere Ängste. Er kannte die Ängste von den Israeliten schon und er hat sie auch schon vorhergesagt in 5. Mose 7, die Verse 17 bis 22 und auch 20,1, da sagt er, ihr werdet vor Gegnern kommen, die größer und stärker sind als euch, die zahlreicher sind als euch, aber habt keine Angst, ich bin mit euch und ich werde sie in eure Hand geben. Und Gott gibt uns immer wieder kleine Erinnerungen, an was es drauf ankommt. Er will, dass wir im Glauben vorwärts gehen. Nicht wie Ephraim und Manasse, sondern wie die Töchter Zelophrads. Ein Zitat von Davis, gerade in Bezug auf diesen Kapitel, fand ich sehr gut, weil es oft auch zeigt, wie man am Anfang vielleicht einen Glauben an Gott zur Schau stellt oder zeigt, aber ja, weiter oder später es dann nicht mehr zeigt, wie Ephraim und Manasse später dann auch nicht zeigten. Er sagt, irgendwie gefällt uns der Ruf nach Heldentum, aber nicht nach Beständigkeit. Wir finden es eher lästig als befriedigend, im Kleinen treu zu sein. Kein Wunder, dass Jesus uns warnt, dass diejenigen, die anfangs am meisten von ihm begeistert sind, nur eine Weile aushalten. Der Glaube des Christen wird nicht so sehr durch seinen Mut in seine plötzlichen Krisen bewiesen, sondern durch seine Treue in der alltäglichen Mühsal. Ephraim, Manasse, das ganze Volk, stand in der Phase des täglichen Mühsals. Aber sie haben nicht Gott vertraut und damit auch nicht den Segen vollkommen empfangen. Die Konsequenzen sehen wir später im Buch der Richter. Lasst uns darum erneut unsere Augen auf Christus richten. Wie anders ist Christus zu dem Stamm Josef? Er, der alles hatte, die Herrlichkeit mit Gott dem Vater, er erniedrigt sich, hält es nicht als Raub, Gott gleich zu sein, sondern kommt auf die Erde, um uns Sündern zu erlösen. Haben wir Jesus, dann haben wir den doppelten Segen und das Beste, was es gibt. Uns mangelt es an nichts, wenn uns das nur bloß in unseren Herzen immer mehr und mehr aufgehen könnte. Und sollte das uns nicht anspornen, diesen Segen zu empfangen und mutig in allem, was Gott uns, in denen Gott uns stellt, auch das zu tun, was er von uns will. Sowohl in der Heiligung als auch in der Mission. Und darum schreibt auch Paulus und wieder auch Petrus, wo sie über diesen Segen sprechen, den Gott uns gegeben hat, dass wir allen Eifer dran setzen sollen, um unseren Glauben zu befestigen. Die Tugend darzureichen, auszuharren. Und ich finde es richtig schön, wie Paulus es dann an Philipper beschreibt, wo er auch dann wieder dieses Murren mit aufbringt. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Damit wir als Kinder Gottes inmitten eines vertreten Volkes. Es ist nicht, dass die Welt inmitten von uns ist, wie die Kanaaniter inmitten von Israel, sondern wir sind inmitten der Welt, leuchtend als Lichter, die auf Christus zeigen. Amen.